Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und ich sitze wie jeden Monat mit eurem Coach Björn Geßmann zusammen.
Moin
Hallo
Anna und
Björn.
Moin alle da draußen.
Hast du schon reichlich gegessen heute, Björn?
Das ist eine gute Frage. Ich habe gegessen heute Morgen einen Speisequark, 250 Gramm, den fettigen, also mit 40% Fett. 10 Gramm Sonnenblumenkerne, 25 Gramm Cashewkerne und ungefähr 70 Gramm Heidelbeeren. Zwei Cappuccini mit etwa 160 Gramm Milch oder Milliliter Milch, nur dass man ein Gefühl dafür kriegt, weil du willst jetzt gleich, ohne dass ich deine Frage kannte, aber du willst jetzt gleich auf die Kohlenhydrate hinaus und so.
Du kennst ja das
richtig.
Thema.
Richtig. Und gerade so eine Gemüsebrühe. Man hört vielleicht meine nasale Stimme noch nasaler als normalerweise. Da waren aber auch zugegeben so, wie heißen diese türkischen Reisnudeln oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Die waren da auf jeden Fall auch drin und auch ein paar Fleischbällchen und so Blumenkohl und so. Also es war schon eher die energiereiche Gemüsebrühe. Jetzt nicht hier einfach Pulver angerührt. Das mache ich aber mittlerweile auch wieder. Also das können wir vielleicht noch hinzuzählen. Also eine Gemüsebrühe, hier so Maggi-Pulver mit Wasser. Ohne dass wir jetzt, Maggi, ist Maggi schon der Sponsor von dem Podcast? Noch nicht, aber vielleicht ja jetzt.
Noch nicht, wir arbeiten
genau,
dran.
Genau, und so eine Brühe habe ich auch getrunken. Und zwei Tassen Tee und ungefähr einen halben Liter Wasser. Wir haben jetzt 13.30 Uhr, wenn wir aufnehmen. Knapp.
Es klingt insgesamt nach relativ wenig Kohlenhydraten, muss ich sagen. Vielleicht mal abgesehen von den Nudeln,
ja.
Aber so gerade das Frühstück eher kohlenhydratarm auf jeden Fall.
Also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt achte ich jetzt nicht, ja doch schon, also beim Frühstück ist mir das in der Tat relativ wichtig, dass das nicht zu kohlenhydratreich ist. Und halt auch eine Menge Proteine und trotzdem gute Energie enthält. Also deswegen zum Beispiel der 40-prozentige Speisequark und nicht der Magerquark, weil der halt mehr, also klar, 40% Fett haben mehr Energie als 0% Fett. Und in dem Magerquark sind für gewöhnlich immer ein paar mehr Kohlenhydrate drin als in dem 40-prozentigen. Und deswegen finde ich den 40%, abgesehen davon, dass ich den leckerer finde vor allen Dingen, deutlich. Genau, esse ich ehrlich gesagt immer den und so beim Frühstück, also wenn ich jetzt nicht irgendwie, jetzt muss man vielleicht aber auch die Situation beschreiben, also ich betreibe rund ums Frühstück keinen Ausdauersport in irgendeiner Form, also ich brauche jetzt auch nicht unbedingt Kohlenhydrate, um meine leichte Entleerung der Glykogenspeicher über Nacht wieder ausgleichen zu können. Sondern mache entweder eher leichten Sport oder welchen mit Gewichten und so und sitze aber vor allen Dingen auch relativ viel am Schreibtisch dann. Und bei Kohlenhydraten als solchen habe ich immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass das einfach mich zu schnell wieder müde macht. Also ich kann sehr gut, glaube ich, fühlen oder spüren, wie so mein Blutzuckerspiegel sich wandelt oder wie der auch mit jeder Kohlenhydratzufuhr mitgeht. Und würde ich jetzt morgens 2-3 Scheiben Brot essen, dann wüsste ich, dass ich um 11 wieder Hunger habe. Wenn ich aber morgens meinen fettigen Speisequark esse, also die Gemüsebrühe habe ich gerade nur gegessen, weil ich dachte, okay, ich nehme jetzt eine Stunde einen Podcast auf, danach habe ich noch andere Sachen zu tun und jetzt will ich nicht zu spät essen. Und außerdem habe ich gedacht, so eine Gemüsebrühe ist ja jetzt auch wirklich, also trotz der paar Reisnudeln, ich schätze vielleicht 350 Kalorien, viel mehr wird die nicht gehabt haben. Genau, und deswegen immer eher so der, ich will aber gar nicht sagen Verzicht auf Kohlenhydrate, sondern ich esse nur nix, was so hauptsächlich Kohlenhydrate sind, also Müsli oder Brot als solches. Katastrophe ist sowas wie Brötchen. Also das kannst du mal aus Versehen sonntags machen und wenn ich das dann mache, weiß ich, warum ich das höchstens aus Versehen einmal mache, weil da kann ich, wenn ich dann ja das gefrühstückt habe, dann kann ich mich eine halbe Stunde später oder Stunde später eigentlich schon wieder hinlegen, gefühlt, weil ich dann irgendwie super müde bin.
Ja.
Genau, und deswegen finde ich das nicht so gut. Ja.
Also, das Thema der heutigen Folge sind nicht Kohlenhydrate als solche, sondern Low-Carb-Training. Und zwar mit der Frage, ob Low-Carb-Training outdated ist oder ob das noch Stand der Wissenschaft ist. Macht man das noch? Warum macht man es noch? Oder warum macht man es vielleicht auch nicht mehr oder einfach anders als früher? Dazu erstmal zum Einstieg die Frage, was bedeutet Low Carb überhaupt im Trainingskontext? Also wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde kann ich zuführen, damit das noch da reinfällt?
Also wenn man sich jetzt die Studienlage anschauen würde zum Thema, so wie du es gerade gesagt hast, zum populistischen Titel, sage ich jetzt einfach mal, Low Carb Training, dann würde man das in der Wissenschaft wahrscheinlich eher bezeichnen als so Periodisierung von Kohlenhydraten rund ums Training. Mhm. Und der Hintergrund des Ganzen ist eigentlich, dass man so ein kleines bisschen mit der Kohlenhydratzufuhr spielen möchte oder denkt, dass man damit spielt, sagen wir es mal vielleicht so, um zu beeinflussen, wie der Energiestoffwechsel darauf reagiert, je nachdem, ob er mehr oder weniger Kohlenhydrate zur Verfügung stehen hat. Und eine Sache, die ich dabei ganz wichtig finde, und das hätte ich jetzt in einem Radsport-Podcast oder in einem Lauf-Podcast oder so nicht unbedingt angesprochen, aber in einem Triathlon-Podcast finde ich das sehr wichtig, aus folgendem Grund, dass wir uns überlegen müssen, das, was wir mit dieser Periodisierung der Kohlenhydrate zumindest zeitweise erreichen wollen, ist tendenziell ein nicht unbedingt gefüllter Glykogenspeicher. Also Glykogen ist immer die Speicherform der Kohlenhydrate im Körper, vorrangig vorzufinden in der Muskulatur. Und wenn diese Glykogenspeicher nicht unbedingt immer ganz gefüllt sind, dann kann es sein, dass ab einem bestimmten Füllgrad der Energiestoffwechsel darauf reagiert und gegebenenfalls die Umwandlung der Energie dann eben nicht mehr aus dem Makronährstoff der Kohlenhydrate nimmt, sondern aus anderen Makronährstoffen. Und ganz grundsätzlich kann man da eigentlich sagen, wir machen das mal sehr einfach, weil fast so einfach ist es auch in der Physiologie mit kleinen Ausnahmen, aber ganz vereinfacht kann man sagen, es stehen zwei Makronährstoffe zur Verfügung, das sind Kohlenhydrate und Fette. So, und dann muss man aber überlegen, ich meine, wir haben jetzt schon ganz viel über Frühstück gesprochen und deswegen auch die Verbindung quasi zum Triathlon. Wir müssen uns immer überlegen, dass das gar nicht unbedingt immer was mit Essen zu tun haben muss. Das kann auch entstehen einfach durch Training. Und dann mache ich im Triathlon, ist eines meiner Lieblingsbeispiele, immer ganz banal, der Koppellauf. Wenn wir uns jetzt mal kurz vorstellen, wir sind in einer Trainingsphase, wo wir irgendwie, was weiß ich, 2 bis 3 Stunden Radfahren gehen. Und jetzt nicht unbedingt dabei gerade die Wettkampfernährung üben. Das heißt, wir versorgen uns zwar, aber jetzt so nicht richtig planmäßig und vielleicht auch nicht in voller Höhe, was die Kohlenhydratzufuhr in der Stunde so angeht. Dann verbrauchen wir mit jeder Stunde des Radfahrens aller Voraussicht nach mehr Kohlenhydrate, als wir zuführen. Das heißt, wir senken auch irgendwo den Füllstand unserer Glykogenspeicher. Und wenn wir dann den Koppellauf machen, dann machen wir den auf leicht reduziert gefüllten Glykogen speichern. So, und deswegen kann ein Koppellauf auch gerne mal, also man könnte jetzt Low Carb Koppellauf oben drüber schreiben, je nachdem, ne, wie man eben die Kohlenhydrate zuführt während der Radfahrt und so weiter und so fort. Und was man in jedem Falle immer bedenken muss, ist, dass es durchaus mehrere Methoden gibt, wie man diese reduzierten Glykogenspeicher herbeiführen kann. Also die einfachste Variante ist ja, das hat man jetzt gerade angesprochen, wie viele Kohlenhydrate hat eigentlich das Frühstück vor der Einheit, die ich danach mache? Dann muss man aber auch immer bedenken, dass es sowas gibt wie eine gewisse Trainingsdichte. Also mit anderen Worten, wie ist meine Kohlenhydratbilanz, nachdem ich morgens 3 Stunden Rad gefahren bin und am Nachmittag laufe? Und der Triathlet kann sich das jetzt auch fragen für, wie ist meine Kohlenhydratbilanz, wenn ich morgens 1,5 Stunden schwimmen war, bevor ich dann laufen gehe am Wochenende oder Radfahren und so weiter. Ne? Also jegliche Kombination, die mit einer erhöhten Trainingsdichte, also erhöhte Anzahl pro Stunden Dauer des Tages, sage ich mal, einhergeht. Und genauso kann man das jetzt auch noch weiter schärfen und gegebenenfalls auch schon am Abend vorher auf Kohlenhydratzufuhr weitestgehend verzichten. Und sogar noch weiter verschärfen, indem man irgendwie am Nachmittag vorher trainiert, am Abend vorher auf Kohlenhydrate verzichtet oder weitestgehend am Morgen auch, um dann darauf zu trainieren. Also alles so Methoden, die man da anführt, die alle den gleichen Zweck haben. Ich möchte eine gewisse Leerung meiner Glykogenspeicher herbeiführen und demnach die Verfügbarkeit von Kohlenhydraten im Training ein Stück weit periodisieren.
Mhm. kann man sagen, ab welchem Füllstand der Glykogenspeicher das greift, das Prinzip, oder ist es bei jeder Person anders?
Das ist eines der spannendsten Fragen, die die Sportwissenschaft im Ausdauersport in Verbindung zur Ernährung in den nächsten Jahren zu beantworten hat, meines Erachtens. Das meine ich wirklich ernst. Also das ist wirklich eines der spannendsten Fragen, weil jede Methodik, die ich gerade beschrieben habe, und man kann sich die aktuellsten Paper dazu anschauen, die ja wirklich auch richtig gut gemacht sind von hervorragenden Wissenschaftlern und so weiter, das ist alles sehr gut. Aber genau diese Frage bleibt eben sehr häufig unbeantwortet. Und das ist das, was ich immer wieder auch bespreche, gerade mit Leuten, die deutlich mehr in der Wissenschaft unterwegs sind, als ich das jetzt sein könnte, dass ich das gerne wissen wollen würde. Und es gibt immer da so Ideen, wie man das umsetzen kann. Das ist aber tatsächlich auch sehr hochkomplex, muss man sagen, weil so die wissenschaftliche Basis dafür, dass man das herausfindet, das funktioniert eigentlich immer nur, wenn ich mir wahrhaftig anschaue, wie gerade der Füllstand meiner Glykogenspeicher jetzt zum Beispiel in der vorderen Oberschenkelmuskulatur ist. Und um das herauszufinden, muss man den Oberschenkel aufschneiden, da mit so einer Pinzette quasi rein und ein Stückchen genau von diesem Muskel ausschneiden und das dann halt einfach analysieren. Also eine klassische Muskelbiopsie durchführen, anhand derer man dann erkennen kann, wie viel Glykogen da jetzt gerade in Speicherform vorliegt und, ich sage jetzt mal sinngemäß, ob der Akkustand jetzt gerade eher 90% sind, 80 oder 50. Ja. Und genau die Frage ist aber extrem wichtig zu beantworten, weil zum einen sich die Frage stellt, wann reagiert denn überhaupt der Energiestoffwechsel da drauf? Also passiert da bei 90, ich bleibe jetzt mal bei Akkustand, das ist irgendwie relativ einfach zu verinnerlichen, glaube ich. Reagiert der Energiestoffwechsel bei quasi Akkustand von 90% überhaupt? Wann fängt er an zu reagieren und reagiert er gegebenenfalls auch immer extremer? Je nach Füllstand. Es kann ja sein, dass der bei, keine Ahnung, 30% Akkustand nochmal ganz anders reagiert als bei 60. Und wenn man sich die wissenschaftlichen Studien dazu anschaut, dann sind die zwar sehr gut gemacht, aber die lassen teilweise genau diesen Teil vermissen, sondern diesen Teil des Biopsierens und des exakten Feststellens des Füllstands und beziehen sich eher dann quasi auf die Frage, sag ich mal, bei dieser Methodik, wie wirkt es sich aus? Und jetzt mal ganz stumpf gesprochen, wenn ich jetzt lediglich morgens meine Kohlenhydrate periodisiere und vermindert zuführe und am Abend noch gut Kohlenhydrate gegessen habe, dann kann ich mir sicher sein, dass meine Glykogenspeicher einen anderen Akkustand haben, als wenn ich jetzt auch am Abend darauf verzichtet habe. Mhm. Und das,
Oder wenn ich das dauerhaft mache,
ja genau, je nachdem natürlich, ne, dann driftet man schnell so in diesen Low-Carb-High-Fat-Bereich ab, dann sind wir aber auch wieder bei einem ganz anderen Thema, muss man dazu sagen, also das führt dann zu einer ganz anderen Umwandlung des körpereigenen und auch alltäglichen Fettstoffwechsels, beziehungsweise der Umwandlung von Fetten in dann auch, wenn man so will, Kohlenhydrate, ich mache es mal sehr vereinfacht, dann wäre man bei der Gluconeogenese, so nennt sich das. Und dann vergleicht man quasi Methode und guckt sich die Auswirkung an. Und das ist aber das ist aber verhältnismäßig schwammig, weil das jetzt eben nicht genau den Effekt analysiert, sondern das schaut sich dann immer an, ich habe eine Methode und dann habe ich irgendeine Auswirkung davon, ohne aber genau zu schauen, was jetzt gerade in der Muskulatur drin passiert. Und zurück zum Anfang, das wird eines der spannendsten Fragen der nächsten 10 Jahre sein, würde ich behaupten, also jetzt gerade im Ausdauersport und jetzt in Verbindung zu Kohlenhydrat, Zufuhr, Physiologie, aber auch Adaptation der Mitochondrien und Co., weil das immer in direkter Verbindung steht. Und genau, deswegen kann man die Frage auch in der Hinsicht nicht beantworten. Eine Umgehung, sage ich mal, oder wie man sich an die Sache rantasten kann, oder so kenne ich das, oder habe ich das auch schon zu 100, 100.000 ist völlig übertrieben, aber zumindest zu tausenden Malen gemacht. Nein, das war völlig übertrieben, aber also eine hohe hundertstellige Anzahl, wie sagt man, eine hohe dreistellige Anzahl wäre, glaube ich, der richtige Satz dann.
Ja.
In der Sportwissenschaft bedient man sich an der maximalen Laktatbildungsrate, die haben wir hier auch schon ein paar Mal besprochen und die gibt einen Eindruck über die Glykolyse, die der Sportler betreibt. Und die Glykolyse ist nichts anderes als der Kohlenhydratstoffwechsel, der wiederum dadurch beeinflusst ist, zum Beispiel, welchen Muskelfasertypus ich verwende, um eine gewisse Leistung zu bringen und demnach auch, welchen Energiestoffwechsel ich mich bediene, um diese gewisse Leistung zu bringen. Und diese maximale Laktatbildungsrate, das ist ein Parameter, den habe ich schon, wie gesagt, hunderte Male diagnostiziert. Das machen wir bei HighSize mit jeder Diagnostik. Und der verändert sich über die Zeit. Und da kann man dann quasi für jeden Einzelnen schauen, wie das Ausgangslevel der maximalen Laktatbildungsrate ist. Und jetzt kommt ganz viel Trial and Error, würde man eigentlich sagen. Das ist aber nicht so gut, finde ich. Trial and Evaluate als Beispiel. Also ich bediene mich des Low-Carb-Trainings und mache das vielleicht auch schwerpunktmäßig über 3 Monate und schaue, wie sich die maximale Laktatbildungsrate in dem Fall verhält. Und dann gucke ich, ob da quasi eine Anpassung stattfindet, als dass der Körper nach 3-4 Monaten Trainingsbelastung tendenziell weniger Kohlenhydrate bei gleichbleibender Leistung braucht. Was immer damit einhergeht, dass der Sportler quasi ausdauerleistungsfähiger wird, als dass diese Glykolyse immer so eine gewisse Art Gegenspieler der Ausdauerleistungsfähigkeit ist. Also je größer die ist, desto verhältnismäßig schwächer bin ich in puncto Ausdauerleistung, weil man sich immer überlegen muss, Kohlenhydrate sind im Ausdauersport der limitierende energetische Faktor und deswegen gilt es, die nicht irgendwie aus dem Fenster zu schmeißen bei jeder sportlichen Belastung und zu sehr zu verschwenden. Genau, und so könnte man quasi eine Art Proof haben oder eine Beweisführung mit der Frage, ob für den einzelnen Low-Carb-Training erstmal überhaupt nötig ist. Also es kann ja auch gut sein, dass die Glykolyse schon so niedrig ist, dass das gar nicht Not tut. Und zweitens auch zu schauen, wie die sich verhält über Zeit, beziehungsweise dann als Anpassung an Training. Und das kann auf jeden Fall, wie gesagt, so eine Art Beweisführung sein dafür.
Und glaubst du, dass man irgendwann eine Methode entwickeln wird ohne Muskelbiopsie, dass man das selbst für sich rausfinden kann und quasi gucken kann, wie sind meine Glykogenspeicher gerade gefüllt?
Auf jeden Fall. Also das ist keine Raketenwissenschaft in der Hinsicht. Man könnte das machen. Es gibt in den letzten 5 bis 10 Jahren durchaus rein technische Entwicklungen in der Sportwissenschaft, anhand derer man sich bedienen kann, die einem dabei helfen können. Und die das dann quasi machen über so Beiprodukte, sag ich mal, ne? Also mit der Frage, dieser Füllstand geht ja möglicherweise zum Beispiel damit einher, dass ich eine gewisse Aktivität von Hormonen als Beispiel habe. Also ist ja, wenn ich jetzt, machen wir es jetzt mal ganz hart, aber wenn ich jetzt fasten würde, ja, und ganz bewusst darauf aus bin, keine Energie zuzuführen, dann werden natürlich auch meine Kohlenhydratspeicher sich irgendwann erstmal auf einen sehr, sehr niedrigen Füllstand begeben und anhand gewisser Metabolite und oder Hormone kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, in welchem Status ich da mich jetzt gerade sowohl hormonell als auch metabolisch in irgendeiner Form befinde. So, das wäre zum Beispiel genau das Gleiche, wie wenn du jetzt herausfinden möchtest, kurzer Schwank nochmal zu Low Carb High Fat. Das oberste Ziel der Low Carb High Fat Ernährung ist, dass du deine Ketogenese anschmeißt, also quasi die Produktion von freien Fettsäuren und Co., die du dann wiederum als Energie nutzt. Und das ist ja so ein klassischer Fall. Du könntest dann zum Beispiel deine freien Fettsäuren messen und wirst feststellen, ah ja, guck mal, da produziere ich deutlich mehr von. Und das ergibt sich auch erst, wenn ich meine Kohlenhydratzufuhr am Tag reduziere auf, keine Ahnung, jetzt ist es ja individuell, ne? Bei dem einen vielleicht 30 Gramm, beim nächsten vielleicht schon bei 100 Gramm Zufuhr und so weiter. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir irgendwann eine Möglichkeit finden, Biopsien quasi zu ersetzen und vielleicht sogar hinzugehen und diesen vermeintlichen Trainingsreiz oder diese Möglichkeit des Trainingsreizes auch herausfinden zu können im Alltag. Für die Validierung wird es aber Muskelbiopsien brauchen. Also wir müssen ja irgendwie sagen können, bei welchem Füllstand wir jetzt gerade uns befinden, um dann darauf schließen zu können, wie da die unterschiedlichen Metabolite und Hormone an der Stelle ausgestaltet sind.
Genau. schauen wir uns mal an, wie es früher war. Also ich kann mich da auch noch dunkel dran erinnern, als ich so angefangen habe, Tour de France zu gucken, oder eher gesagt, mein Papa hat es immer geguckt, ich habe mitgeguckt. Man hat keine Kohlenhydrate zugeführt. Also wie es die Profis gemacht haben, weiß ich nicht, aber so im Hobbysport war es auf jeden Fall so, je länger du durchhältst, ohne irgendwie was zu essen, desto besser bist du quasi, und nur mit Wasser fahren ist super. Wann und warum hat man gemerkt, dass das gegebenenfalls nicht so ganz optimal sein könnte?
Also ich will gar nicht sagen, dass das nicht optimal sein kann. Also ja, doch, optimal ist es wahrscheinlich nicht, aber dass es nicht hilfreich sein kann, sagen wir es vielleicht so. Aber ich glaube, grundsätzlich so Extreme ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Also wir müssen ja immer so Risk versus Reward Vergleiche anstellen. Also wie groß ist das Risiko und was der Ertrag daraus? Und wenn ich jetzt die Zeiten nehme, die du angesprochen hast, und ich gehe 6-mal in der Woche Radfahren und fahre 6 Stunden und mache das Ganze auf Wasser, dann müsste man ja zumindest in einem Halbsatz mal die Frage stellen, was das so mit der Trainingsbelastung und mit der Balance und Co. und vielleicht auch mit dem Immunsystem und so weiter gemacht hat und ob das irgendwelche Nebenwirkungen hätte haben können und so. Das nur der Teil. Aber vielleicht mal, lass uns mal kurz überlegen, was dann da eigentlich passiert. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir diese Radausfahrt beginnen, und das ist jetzt egal, ob wir vorhaben, an der Tour de France teilzunehmen und in den 70er Jahren groß geworden sind, rein radsporttechnisch, oder 2025 haben und wir haben ein normales Trainingswochenende im März, und wir gehen jetzt quasi aufs Rad und haben eine lange Radfahrt anstehen, und wir machen uns das jetzt einfach mal gerade so, dass wir überlegen, dass wir mit Akkustand 100% loslegen, ja. Und dann fahren wir los. So, und jetzt für gewöhnlich ist es ja so, wenn wir diese längere Ausfahrt anstehen haben, dann werden wir die jetzt nicht unbedingt, weiß Gott wie intensiv, über 5-6 Stunden fahren, sondern wir werden den allergrößten Teil davon irgendwo im Grundlagenbereich uns aufhalten. Ob das jetzt Grundlagenbereich 1 ist oder 2 oder so, das sei jetzt mal dahingestellt, weil wir werden da in irgendeinem Bereich unterwegs sein, wo wir, ich sage jetzt mal zur Einordnung, irgendwas zwischen 50 bis vielleicht 150 Gramm pro Stunde an Kohlenhydraten verbrauchen. Ja, so, und jetzt machen wir das Beispiel so, wie du es gerade genannt hast. Wir führen jetzt nichts zu. Also die Rechnung ist halt 100% Akkustand minus 100, wegen, sagen wir jetzt einfach mal, 100 Gramm in der Stunde. Und dann müssen wir uns überlegen, wie groß ist denn eigentlich der Speicher, wenn der Akkustand bei 100% ist. Und das vorhandene Muskelglykogen ist immer ein Stück weit abhängig von Größe, Gewicht, natürlich auch Körperbau des jeweiligen Athleten. Und wenn wir uns jetzt mal einfach einen halbwegs vernünftig ausdauertrainierten Hobbysportler überlegen, der, sagen wir jetzt mal, 70 Kilo wiegt, dann machen wir das mal so ganz pauschal jetzt gerade und ordnen dem mal irgendwie eine Muskelglykogenspeichergröße von sowas wie 400 bis 500 Gramm ungefähr zu. Und dann überlegt man sich, dass man von diesen 400 bis 500 Gramm auf keinen Fall alles nutzen kann, weil der Körper immer noch so eine autonome Reserve zurückhält, ne, für den Fall, dass am Ende der Radausfahrt doch nochmal der Säbelzahntiger ums Eck kommt und wir dann vielleicht doch nochmal ums Überleben kämpfen müssen, und das werden wir auch so fürs Radfahren ja kaum freisetzen können, diese autonome Reserve. Das heißt, wenn wir grobe 20% davon als Einbehalt rechnen, dann stehen uns aber ja trotzdem irgendwas zwischen 300 bis 400 Gramm zur Verfügung. So. Und dann können wir uns jetzt überlegen, was passiert. Und was passiert ist halt, dass wir diese 100 Gramm in der Stunde verbrauchen. Und wir sind bei 400 losgefahren, sagen wir jetzt einfach. Und dann bleiben nach Stunde 1 noch 300 und nach Stunde 2 noch 200. Und irgendwann wird dem Körper klar sein, im Verlauf der Trainingseinheit, dass er jetzt hier so langsam, aber sicher Gefahr läuft, die Glykogenspeicher so sehr zu reduzieren, dass seine autonome Reserve in Gefahr gerät. Und das wird er nicht zulassen. Also bis zu einem ganz, ganz schmalen Grad. Aber er wird von den sinngemäßen 20% nicht allzu viel hergeben. Dafür ist sein Überlebenstrieb einfach viel zu groß, als dass er das machen würde, weil es kann ja der Säbelzahntiger kommen. Und deswegen wird der Körper irgendwann gegenregulieren. Und das wird er sowohl machen physiologisch oder energiestoffwechseltechnisch, wenn man so will, als auch dann irgendwann, ja, wenn man so möchte, psychologisch fast schon oder neuronal, als das, und jetzt malen wir mal das Ende aus und irgendwas kann ja dazwischen liegen, irgendwann der Mann mit dem Hammer kommt, der da sagt, so, hier ist jetzt deine Radfahrt quasi vorbei, ne? Weil du hast keine Energie oder keine Kohlenhydrate zugeführt. Du hast aber 100 Gramm in der Stunde verbraucht. Du bist mit 400 möglichen Gramm Kohlenhydratenspeichern losgefahren. Also ist nach 3,5, 4 Stunden rein rechnerisch der Ofen aus und der Körper wird halt reagieren und der Kopf, und ich glaube, wir kennen die Situation alle irgendwie so, mehr oder weniger, wird einem halt irgendwann vermitteln, dass man diese Belastung jetzt hier so nicht fortsetzen wird. So, und im schlimmsten Falle stehen bleibt. Und auf dem Weg dahin, da kommt ja all das, was wir so aus dem Training auch kennen. Also wir werden irgendwann die Leistung reduzieren müssen, wir fühlen uns nicht mehr sonderlich gut, wir haben vielleicht irgendwie derben Hunger und so weiter und so fort, wir fühlen uns immer schwächer etc. pp. Also wie gesagt, alles, was man halt so kennt, wenn man mal wirklich über Stunden hinweg unterversorgt unterwegs gewesen ist. Und das ist genau das, was passiert. So, wenn wir es jetzt mal, also und das ist schon fast sarkastisch, aber wenn wir es mal positiv formulieren wollen, dann muss man sagen, dass wenn man erstmal den Glykogenspeicher die ersten 2 Stunden irgendwie ordentlich entleert hat und wir haben da vielleicht gerade Akkufüllstand 50%, ja, dann darf man schon sagen, dass der physiologische oder trainingswissenschaftliche große Vorteil, den wir dann haben, ist, dass wir die letzten 2 Stunden bis zum Mann mit dem Hammer auf jeden Fall ordentlich dafür sorgen werden, dass wir unseren Energiestoffwechsel umpolen. Wir zwingen den Körper dazu, diese Energie nicht mehr unbedingt aus Kohlenhydraten zu generieren, weil der Körper weiß, nee, die sind ja gleich leer, also du musst die jetzt irgendwo anders herbekommen.
Schon auf dem Weg zum Leergehen.
Auf jeden Fall passiert das auf dem Weg zum Leergehen. Und dann hat der Körper nur eine einzige ernsthafte Alternative, zumindest am Anfang, und das ist das Bedienen an den körpereigenen Fetten. Und die kann er sich dann ziehen. Ist deswegen etwas komplizierter, weil die halt vom Umbauprozess her deutlich schwieriger einzusetzen sind. Also Kohlenhydrate und ja am Ende das Kohlenhydrat sinngemäß, was an der Muskulatur ankommt, also das Nutella-Brötchen, was ich oben reinschmeiße und das Kohlenhydrat, was an der Muskulatur ankommt, die sind sich halbwegs ähnlich, sage ich jetzt einfach mal, von der Struktur her. Deswegen ist der Umbauprozess relativ einfach, der erfordert nicht allzu viel. Wenn ich jetzt aber körpereigene Fette nehme und ich möchte Fettstoffwechsel betreiben, da muss man sich immer überlegen, dass ich dafür alleine mehr Energie brauche. Ich brauche mehr Sauerstoff und so, um das umzusetzen. Das heißt, der ganze Prozess erfordert auch nochmal eine gewisse Mehrarbeit. Ne? Kann man zum Beispiel manchmal daran erkennen, dass wenn man das wirklich mal drauf anlegt, über die 4 Stunden, dass vielleicht sogar hinten raus die Herzfrequenz bei gleicher Leistung eher ansteigt oder vielleicht sogar bei absinkender Leistung ansteigt. Was dann häufig damit in Verbindung steht, als dass halt mehr Fettstoffwechsel über die Zeit hinweg betrieben wird und ich dafür nur mal einfach mehr Aufwand betreiben muss und deswegen gegebenenfalls die Herzfrequenz ansteigt. Also gegebenenfalls, sage ich, ne, weil der Gegenspieler zum Ansteigen der Herzfrequenz ist immer die Ermüdung. Ist immer die Frage, wie gut ich die Leistung wirklich aufrechterhalte oder habe ich da eher so ein Absinken in der Leistung drin. Dann funktioniert das mit der steigenden Herzfrequenz natürlich nicht mehr. Genau, und deswegen ist dieser Fettstoffwechsel oder das Fettstoffwechseltraining dadurch durchaus gegeben. Deswegen hat man das früher zuhauf genau so gemacht. Und irgendwann ist halt auch klar geworden, okay, ich muss gar nicht diese überlangen Einheiten jedes Mal fahren, sondern ich kann auch einfach, bevor ich das mache, meine Kohlenhydrate im Alltag oder rund ums Training ein Stück weit periodisieren, um dann diese Effekte, die ich mir da wünsche, durch das Fettstoffwechseltraining einfach schon anderweitig herbeizuführen, ohne dass ich jetzt jedes Mal 4 bis 6 Stunden Radfahren gehen muss. Also wenn ich jetzt morgens, keine Ahnung, keine Kohlenhydrate esse, sagen wir mal, und ich setze mich dann 1,5 Stunden aufs Rad, dann habe ich ja möglicherweise einen ähnlichen Effekt wie in Stunde 2 bis 3,5 bei der langen Radfahrt, wo ich mit einem Füllstand von 100% losgefahren bin, weil ich mich dann ungefähr so im ähnlichen Bereich des Glykogenspeicher-Akkustands befinde. Und genau, so hat man das früher gemacht und es hat auch durchaus in vielerlei oder in einiger Hinsicht auch ein Stück weit seine Richtigkeit gehabt. Also das ist schon nicht verkehrt und um das noch so ein bisschen zu untermauern, muss man halt einfach sagen, dass das ja heute auch noch genau so gemacht wird. Also am Ende des Tages ist eine gewisse Form des Volumens im Training im Weltklassebereich zum Beispiel einfach nicht zu ersetzen. Also wir werden keinen Ironman-Weltmeister finden, der 10 bis 12 Stunden die Woche trainiert. Das wird nicht passieren. Ne? Vielleicht 18 bis 20 oder 20 bis 22, das mag alles sein. Da ist sicherlich eine gewisse Varianz individuell drin. je nachdem, wie man sich anpassen kann, aber halt jetzt eben nicht irgendwie die Hälfte davon oder so. Das wird sich nicht ausgehen. Genau.
Ja. Wir finden ja auch bei Power und Pace regelmäßig kohlenhydratreduzierte Einheiten vor im Trainingsplan. Also beim Finisher habe ich es gerade gesehen, so ungefähr einmal pro Woche eine Radeinheit, die so 45 Minuten bis eine Stunde dauert. Warum wir das machen, das hast du gerade erklärt. Also wir wollen den Fettstoffwechsel ansprechen. Wie gestalte ich jetzt diese Einheit vorher, währenddessen und nachher, um erstens nicht über das Ziel hinauszuschießen oder es zu verfehlen und dann am Ende gar keinen Fettstoffwechsel zu betreiben?
Also wenn solche Einheiten im Trainingsplan stehen, vielleicht nochmal so die Klaviatur durchgespielt. Erstens heißen die Low Carb und nicht nüchtern Einheiten. Das ist mir immer wichtig, das einmal zu erklären. Weil ich es durchaus für wichtig erachte, dass je nachdem, und das ist jetzt ganz wichtig, wie man die macht, ist durchaus ein Frühstück wichtig, ne? Das Frühstück sollte halt dann nur einfach weniger Kohlenhydrate beinhalten. Und dann steht in dem Text auch, also steht quasi in der Trainingseinheit ein Text drin, der da sagt, sinngemäß, ich kann es jetzt nicht auswendig, aber vor der Einheit gerne nur bis zu 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate zuführen, so ungefähr. Mhm. Also ich weiß jetzt, wie gesagt, auch die genauen Zahlen nicht, aber es werden auf keinen Fall mehr als 40 Gramm sein, da bin ich mir sehr sicher. Ja, guck, siehst du, habe ich doch halbwegs. So, und das ist dann quasi das Frühstück, ne? Also ich habe jetzt nicht nachgeschaut heute Morgen, was mein Speisequark gehabt hat, aber der wird nicht wahnsinnig viel mehr haben als 30 Gramm. Mit den zwei Cappuccini wird es dann schwierig. Also wenn ich jetzt ein Low-Carb-Training hätte machen wollen, hätte ich heute Morgen vielleicht einfach einen langgezogenen Kaffee getrunken und keine Milch dabei gehabt und dann wäre ich vermutlich so ansatzweise in dem Bereich gewesen. So, und am Ende muss man sich überlegen, man kann das in jede Richtung ausweiten. Wenn wir das jetzt in den Trainingsplan schreiben, dann suchen wir einen Mittelweg aus, wir wollen damit einen richtig guten Effekt erzielen, aber Risk versus Reward, wir wollen auch kein Risiko eingehen in puncto Immunsystem und Co. So, und deswegen machen wir das Ganze nicht nüchtern, sondern sagen, hey, Frühstück vorher wäre gut, aber bitte nur 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate, also iss gerne deinen Speisequark, den fettigen bitte mit Heidelbeeren, die haben von Haus aus relativ wenig Kohlenhydrate, anders als jetzt irgendwie Äpfel oder Bananen oder sowas in der Art oder Erdbeeren und genau, pack wegen mir noch ein paar Nüsse da rein, wenn dir das auch schmeckt und taugt, aber jetzt bitte nicht Müsli. So, je fettiger die Nüsse, tendenziell, desto eher besser, also Cashewkerne sind jetzt gar nicht mal unbedingt optimal dafür, Haken ist nur, ich mag die sehr gerne. Und Walnüsse sind nicht so meins. Also die schmecken mir einfach nicht. Die könnte ich jetzt nicht jeden Tag essen, das ist anders als bei Cashewkernen. So. Und dann finde ich diese Frühstückseinheit deswegen immer ganz gut, weil wir müssen uns Folgendes überlegen. Wenn wir diese Trainingseinheit starten, dann sorgen wir grundlegend erstmal dafür, dass wir durch diese Reduzierung der Kohlenhydrate hingehen und es dem Körper ein bisschen schwieriger machen als normalerweise. So. Würden wir jetzt morgens irgendwie eine Scheibe Brot essen oder zwei und wir nehmen jetzt auch nicht das körnigste Brot, sondern irgendwie einen, was weiß ich, Weizenmischbrot, sage ich jetzt einfach mal. Und wir machen auch da drauf nicht einfach nur Speisequark mit Käse, sondern haben vielleicht auch da einen kohlenhydratreicheren Aufstrich, also, was weiß ich, Butter mit Marmelade als Beispiel. Dann sind wir ja in der Situation, dass wir dem Körper irgendwas gegeben haben, was er jetzt gleich sehr einfach umbauen kann, was er auch schon mehr oder weniger in Speicherform im Körper vorhanden hat, welches er dann zur Muskulatur transportieren muss, da nochmal ein kleines bisschen umbaut und dann auch nutzen kann. Das ist also sehr einfach. Wenn ich ihm jetzt ein reduziertes Kohlenhydratfrühstück gebe, dann werden diese Kohlenhydrate irgendwie relativ, also die sind gerade mal auch ein Stück weit dafür da, vielleicht so ein bisschen das Leberglykogen wieder aufzufüllen, was sich gerade über Nacht auch ein Stück weit geleert hat. Und dann gehe ich halt hin und mache diese Trainingseinheit und der Körper hat jetzt eben nicht ganz so viele leicht verdauliche Kohlenhydrate oder verfügbare Kohlenhydrate zur Verfügung, wie er das sonst hat. Und das ist in den ersten 15, 20 Minuten der Einheit auch relativ egal, ne, weil es reicht immer noch locker aus. Aber klar ist natürlich, je länger die Einheit dauert, desto komplizierter oder sagen wir mal anstrengender, aufwendiger ist vielleicht das richtige Wort, wird es für den Körper eben entsprechend die Energie zur Verfügung zu stellen, die er jetzt gerade für die Leistung X dann braucht. So, und dadurch dass wir ihm das so ein bisschen komplizierter machen, ist er auch gar nicht immer unbedingt so zufrieden damit. Also manchmal beschwert er sich, manchmal fühlt sich das nicht so richtig, richtig gut an. Und je extremer ich das mache, desto weniger gut fühlt sich das an. Also wenn jetzt jemand irgendwie das erste Mal von Low-Carb-Training gehört hat und jetzt morgen hingeht und sagt, alles klar, ich verzichte mal komplett auf Frühstück und dann gehe ich mal 2 Stunden fahren, dann wird es wahrscheinlich in irgendeiner Form nicht unbedingt die tollste Trainingseinheit werden. Ne? Dann geht es einem irgendwie nicht so gut. Vielleicht hat man irgendwie Magen, vielleicht kriegt man auch Kopfschmerzen, vielleicht wird er ein bisschen schwindelig, vielleicht fühlt man sich einfach schlecht so. Und möglicherweise hat es auch übermäßig negative Auswirkungen fürs Immunsystem, weil halt einfach ja, die Belastung ein bisschen auch dann zu extrem geraten ist und die Versorgung zu wenig vorhanden ist. Und deswegen finde ich es immer total gut, dass man sich da langsam und vorsichtig rantastet. Deswegen ein kleines Frühstück, deswegen die Einheit auch am Anfang nicht zu lang, deswegen jetzt auch bitte nicht jeden Tag das Ganze machen. Entschuldigung, aber man wird irgendwann auch merken, so über die Dauer hinweg, gerade jetzt zum Beispiel für alle die, die das Feiertagsspecial machen oder gemacht haben, wird das da auch ja so ein bisschen mehr. Das geht dann auch mal Richtung einer Stunde, da sind vielleicht dann auch mal irgendwelche G2-Intensitäten dabei und so weiter und so fort. Genau, und das Einzige, was wir dadurch wollen, ist halt vermehrt zu versuchen, den Fettstoffwechsel in Gang zu bringen, darüber, dass wir den Körper so ganz vorsichtig, aber bestimmt in die Richtung des Fettstoffwechsels zwingen, wenn man so möchte, indem wir ihm weniger Kohlenhydrate zur Verfügung geben und es ihm dadurch ein bisschen aufwendiger und komplizierter machen.
Mhm. Grundsätzlich aber nur dann machen, wenn es explizit gefordert ist und ansonsten vorher Kohlenhydrate zuführen. Oder kann ich hergehen und immer, wenn da steht G1 Radfahren oder locker laufen oder so, dass ich dann immer das Kohlenhydrat reduziert mache.
Ja, die Frage ist ja, kommen wir so ein kleines bisschen zurück zum Anfang, wie häufig ich das eigentlich wirklich mache, ohne es vielleicht sogar zu wissen. Mhm. Das ist immer so eine Triathlon-Frage, die ich mir stellen würde. Ne? Deswegen, wie gesagt, deswegen habe ich das eben so gesagt, bei dem Radfahrer oder bei dem Läufer, der einmal am Tag trainiert, ja, da kommt es halt nicht so häufig vor, aber wenn es jetzt unter den Hörern da draußen Athleten gibt, die haben dienstags auf dem Plan stehen, schwimmen und Radfahren oder mittwochs schwimmen und laufen und weil die Zeit das nicht anders hergibt, machen die das morgens hintereinander weg. Ja, dann wird nach einer Stunde, anderthalb Stunden schwimmen, sind die Kohlenhydratspeicher auf jeden Fall reduziert und vorm Laufen sitze ich da auch nicht mehr und habe jetzt hier gerade 4 Brötchen oder 4 Brote mit irgendwie weiß Gott was gegessen. Sondern nehmen vielleicht noch einen kleinen Snack und dann geht's los. Ne? Und dann werde ich keine vollen Kohlenhydratspeicher haben. Und irgendwo bin ich dann auch gezwungenermaßen, aber völlig in Ordnung, in dem Bereich eines Low-Carb-Trainings, wenn man so will. Im Profisport ist das eine Riesensache. Also im Profisport, und das beschreibt es vielleicht ganz gut, drehe ich den Spin manchmal anders und muss dafür sorgen, dass die Athleten zum Beispiel zwischen den Einheiten genügend Zeit haben, die Speicher entsprechend wieder aufzufüllen, wenn ich dafür sorgen möchte, dass die Qualität der nächsten Einheit wieder gesichert ist. Ja, also wenn wir da jetzt einen Athleten haben, der sich überlegt, ich fahre jetzt 4 Stunden Indoor und fahre das Ganze irgendwo zwischen 300 und 330 Watt, irgendwo im ja, oberen G1-Bereich, unteren G2-Bereich, irgendwie so, dann kann ich mir sicher sein, dass der da nicht absteigt und irgendwie volle Kohlenhydratspeicher hat. Wenn dann aber 1,5 Stunden Laufen noch auf dem Plan stehen und der morgens auch schon schwimmen war, dann müsste ich schon dafür sorgen, dass der vielleicht dann nach der Radausfahrt und dem Lauf irgendwie mal die Chance hat zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal eine vollwertige Mahlzeit plus, das gehört ja immer noch ein bisschen dazu, sorge vielleicht auch dafür, dass ich die nochmal irgendwie gut verdaut bekomme. Also der Lauf ist jetzt nicht eine halbe Stunde nach der vollwertigen Mahlzeit, das wird nichts werden, sondern vielleicht eher 2 oder 3 Stunden, ne, damit ich das gut verdaut habe. Oder ich versorge mich während der Einheiten, wenn ich möchte, dass die Qualität hinten raus beim Lauf noch irgendwie sinnvoll sichergestellt ist und so weiter und so fort. Oder, gleiches Beispiel, wenn ich morgens um 6:30 schwimmen gehe, dann mache ich das nicht jeden Morgen nüchtern, was eigentlich den Effekt irgendwie tendenziell ja verstärken würde des Fettstoffwechseltrainings. Aber wenn ich da intensive Einheiten draufstehen habe und eine Radeinheit irgendwie halbwegs nach dem Frühstück, dann nach dem Schwimmen habe, dann kann dieser Snack, den ich morgens vom Schwimmen zuführe, nicht nur dafür sorgen, dass die Qualität der Schwimmeinheit vielleicht nochmal ein gutes Stückchen erhöht ist, weil ich die Versorgung sichergestellt habe, sondern auch irgendwo schon die Versorgung der oder die Qualität der Radeinheit erhöht ist, dadurch, dass ich morgens schon mit einer soliden Versorgung angefangen habe. Und wie gesagt, im Profisport versuche ich, durchaus zu vermeiden, dass man zu häufig in die Gefahr läuft, dass man eben ja vielleicht auch Kohlenhydrat unterversorgt unterwegs ist. Und das hat wieder auch ganz viel mit Trainingsqualität zu tun, ne? Also ich brauche Kohlenhydrate und auch in solider Form, wenn ich, gerade wenn ich irgendwie was vorhabe, was intensiver ist, was besonders länger ist oder. Deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig. Genau, und deswegen gibt es auf keinen Fall dieses One-Fits-All-Prinzip, dass vor jeder Trainingseinheit es besser wäre, wenn so. Aber klar, ich kann den gewünschten Effekt manchmal einfach dadurch ein bisschen verstärken, indem ich das vor manchen Einheiten mache. Das geht auf jeden Fall. Also das kann man sicherlich genauso machen. Wird aber auch sehr differenziert, ne? Also wir haben jetzt schon viele Szenarien durchgesprochen, wo es Sinn machen kann, wo es aber auch vielleicht eher wenig Sinn machen kann oder vielleicht sogar nachteilig ist, je nachdem, was am Vortag so gewesen ist, was am Tag noch folgt, wenn ich das mache und so weiter. Und genau, deswegen setze ich das dosiert ein in den Plänen, halt aber auch nicht zu häufig. Ich kann aber auch sagen, im Profisport setze ich das weniger ein als bei Power und Pacern, muss man sagen.
Wollte ich gerade fragen, ob du es überhaupt
das passiert sehr selten. Das passiert wirklich, wirklich sehr selten. Also jetzt gerade ist so eine gute Phase, wo du weißt, okay, da sind die Trainingsumfänge noch nicht so hoch. Da mache ich das manchmal, dass ich irgendwie das ganz bewusst einbaue, ne? Weil ich das auch manchmal für den allgemeinen Stoffwechsel ganz gut finde, sich morgens einfach erstmal eine Dreiviertelstunde auf die Rolle zu setzen, dann zu frühstücken und dann den Trainingstag zu haben, dass man auch mal zweimal Rad fährt oder wie auch immer an dem Tag dann, also eine Schwerpunkteinheit hat und einfach eine morgens mit reduzierten Kohlenhydratspeichern. Das sind dann aber Wochen, in denen nur, keine Ahnung, 18 bis 20 Stunden trainiert werden müssen, ne? Also das ist dann irgendwas, was man ja so lockerflockig unterbekommt oder muss man sich keine Sorgen machen über irgendwelche Energiedefizite oder sowas in der Art oder Unterversorgung. Ja. Von daher geht das gut, aber in so einer Trainingswoche mit 30, 35 Stunden, also da ist die Anstrengung schon so groß, überhaupt dafür zu sorgen, dass man genügend Energie reinbekommt, das würde ich nur ganz, ganz unnötig schwer damit machen, wenn ich dann jetzt noch hingehe und sage, hey, reduziere mal da auch noch irgendwie die Kohlenhydrate in deinem Frühstück. Wenn es eine Alternative zu dem Frühstück gibt, ist das ja okay, aber auch da braucht es da eine sehr, sehr diffizile quasi Planung des kohlenhydratreduzierten Frühstücks, weil ja, sinngemäß werde ich das über den ganzen Tag merken, wenn ich das entsprechend einsetze.
Das könnte man ja bei Age-Groupern zum Beispiel auf eine Trainingslagerphase beziehen, wo auch deutlich mehr trainiert wird als so sonst im Alltag oder auf eine Saisonphase auch, wo einfach der Umfang steigt. Also ob ich jetzt gerade, keine Ahnung, 8 bis 10 Stunden trainiere in der Woche oder dann im Sommer, im Mai, Juni, wann auch immer, 12 bis mal 15 Stunden, da wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Sinn ergeben, da explizit Low Carb zu trainieren, wenn ich eh zweimal am Tag trainiere.
Würde vielleicht noch eine Komponente mit einbauen, die dabei eigentlich die wichtigste ist, und das ist die individuelle Frage danach, wie groß das physiologische Bedürfnis nach eben diesem Low Carb Training ist. Also wenn man weiß, wie seine Laktatbildungsrate ausgestaltet ist, dann bekommt das eine andere Bedeutung. Dann ist das mal wichtiger, mal weniger wichtig. Also als ich früher Altersklassenathleten im 1:1 gecoacht habe und von denen drei solide Leistungsdiagnostiken jedes Jahr hatte, da gab es welche, mit denen habe ich das 5-mal die Woche gemacht, weil die irgendwie dann auch noch einen Arbeitsweg hatten, gependelt sind und dann hatte man das richtig solide durchgetaktet, dass man sagen konnte, morgens steht eine Trainingseinheit an. Die richtet sich natürlich inhaltlich auch an die Voraussetzung oder nach der Voraussetzung, dass man morgens keine Kohlenhydrate oder nur wenige Kohlenhydrate gefrühstückt hat. Die muss aber auch damit einhergehen, dass wenn danach der normale Arbeitsalltag beginnt, dass man halt auch die Planung angeschmissen hat, um genug Essen mitzunehmen und vorzubereiten und so weiter, dass man die Speicher dann auch wieder auffüllt, wenn man am Abend nochmal eine qualifizierte Einheit machen will mit Intensität. So. Wenn das Langstrecken-Triathleten waren und die kamen aus vielleicht auch, also entweder waren die noch nicht allzu trainingsalt, sage ich jetzt mal, also die haben jetzt noch nicht 20 Jahre sehr viel Trainingsumfang im Ausdauerbereich hinter sich gehabt oder hatten vielleicht eine Vergangenheit irgendwo im Kraftsport, im Spielsportarten und so weiter und so fort. Das sind alles so Kategorien, die häufiger mit einer erhöhten maximalen Laktatbildungsrate einhergehen, dann habe ich das halt sehr, sehr häufig eingesetzt. Das wie gesagt, konnte dann auch quasi fast an jedem Trainingstag gewesen sein.
Kannst du da eine Hausnummer nennen, von welchen Werten?
Ja, alles, was so in Richtung, wenn das so solide über 0,55, 0,6 Millimol pro Liter pro Minute, also das ist immer die Einheit quasi der Laktatbildungsrate, so vielleicht zur Einordnung, die liegt so im Groben irgendwo zwischen 0,3 und 0,9. Wir würden für einen Triathlon, mach's jetzt mal pauschal sagen, je niedriger die ist, desto besser ist es, weil desto weniger Kohlenhydrate verbrauche ich. Und desto eher oder desto verbesserter ist zum Beispiel auch mein Fettstoffwechsel für gewöhnlich. Und wenn die dann so Mitte bis hoch ist, sage ich jetzt einfach mal, dann ist das so eine Sache gewesen, bei dem ich das viel eingesetzt habe. Und das war so ein klassisches Prinzip zum Beispiel aus, weiß ich nicht, ich habe lange Zeit Kraftsport gemacht, habe vielleicht nebenher ein bisschen Fußball gespielt oder irgendwas. Und jetzt habe ich so ein Stück weit den Ausdauersport für mich entdeckt. Dann sind die Sportarten vorher Sportarten gewesen, in denen ich gerade diese Laktatbildungsrate, die Kohlenhydratversorgung, meine Glykolyse, meine schnellen Muskelfasern halt auch relativ häufig gebraucht habe, weil die brauche ich halt nur mal, wenn ich sprinten will oder wenn ich irgendwie Gewichte bewegen will. Und dann versucht man die quasi umzupolen. Ne? Also die sind dann gut ausgebildet gewesen in Richtung eher hoch, also sportartspezifisch. Und für den Ausdauersport möchte ich die eher niedrig haben. Und dann ist halt sowas wie eine Kohlenhydratperiodisierung im Training halt durchaus ein probates Hilfsmittel. Und dann hat man das halt sehr häufig eingesetzt. Und wenn jemand kommt, der eine Laktatbildungsrate hat von 0,3 bis 0,4, dann, ganz ehrlich, dann braucht man das eigentlich auch fast gar nicht einsetzen oder nur sehr wenig, weil man ja auch einfach sagen muss...
Und derjenige kann sie dann auch nicht erhöhen, indem er ganz normal einfach trainiert und sich normal verpflegt.
Nicht, wenn der einen soliden Umfang hat im Training. Weil so dieser Umfang, das ist jetzt wieder genau das, worüber wir eben schon gesprochen haben, wenn man einen soliden Umfang hat, dann hat man automatisch einfach schon auch viel Zeit im Training, in dem der Körper ein Stück weit dazu genötigt wird, diesen Fettstoffwechsel zu benutzen und mit weniger Kohlenhydraten hauszuhalten. Also wenn du jetzt 12 Stunden trainierst die Woche, dann wirst du nicht jede Trainingsminute mit vollen Kohlenhydratspeichern machen. Da kann man sich sicher sein, das bekommst du allein im Alltag gar nicht hin. Wenn du jetzt, deswegen eben mein Beispiel, wenn du jetzt ein Radfahrer bist und du trainierst 4 Stunden die Woche, dann könnte die Gefahr bestehen, dass man auch durch bestimmtes Training irgendwie diese Laktatbildungsrate vielleicht sogar anhebt, also tatsächlich mit Radfahren in der Lage sein kann, seine Radleistung zu verschlechtern. Das ist möglich, das habe ich alles schon gesehen und erlebt. Da muss man aber auch wirklich viel falsch für machen. Das muss man dann auch sagen. Und deswegen, im Triathlon ist die Gefahr nicht allzu groß. Also dadurch, wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal, gesunde 8 bis 10 Stunden die Woche trainiert, im groben Durchschnitt, dann ist das für gewöhnlich so viel Trainingszeit, dass das nicht unbedingt passieren kann. Also da muss schon eine Menge zusammenkommen, dass man am Ende Gefahr läuft, dass das auch schiefgehen kann. Und wenn ich jetzt sage, eine Menge zusammenkommen, dann ist das sowas wie, wenn ich jetzt vor der Radeinheit als erstes Hypertrophie-Training mache im Gym und dann gehe ich noch eine Stunde Radfahren und vor dem Radfahren haue ich mir noch ordentlich kurzkettige Kohlenhydrate rein und noch ein bisschen Koffein und dann fahre ich hochintensiv beim Radfahren, dann habe ich, also zumindest wenn meine Laktatbildungsrate leicht anfällig dafür ist und ich sonst nicht 15 Stunden in die andere Richtung trainiere in der Woche, dann könnte ich Gefahr laufen, dass ich damit einiges verkehrt mache.
Dann müsste man aber ja auch massiv den
Trainings- Ich wollte es gerade sagen. Also das, kein Power, der Power, Power and Pacer wird das machen. Von daher bin ich da ganz entspannt. Also alles gut, genau.
Ich habe noch eine Frage zu den Kohlenhydraten an sich. Du hast gesagt, für kohlenhydratreduzierte Einheiten so maximal 30 Gramm vorher zuführen. Eine Banane hat auch 30 Gramm Kohlenhydrate, ein Gel hat auch 30 Gramm Kohlenhydrate. Ist es egal, woher diese 30 Gramm kommen oder muss ich dann speziell auch noch darauf achten, dass die besonders langkettig sind oder niedriger glykämischer Index, also dass sie sich nicht so auf den Blutzuckerspiegel auswirken?
Ich würde sagen, wir können jetzt zwei Leute haben wir gefragt, die diese Frage beantworten. Der erste ist gewesen die Muskulatur und der Muskulatur ist das herzlich egal. Also der ist völlig egal, ob das irgendwie aus dem Gel kommt, aus einer Banane, aus einem Schokomüsli oder, weil das, was da unten ankommt an der Muskulatur, ist schon so vorverarbeitet, sage ich jetzt mal, dass das entsprechend genutzt werden kann und da gibt es nicht so riesige Auswirkungen, als dass man jetzt gerade sagen könnte, dass das ja erwähnenswert ist. Zweite Person, die wir gefragt haben, ist der restliche Teil des Körpers. abseits der Muskulatur. Und da wird es eine Menge Leute geben, die daran beteiligt sind, die sagen werden, naja, so verarbeitete Lebensmittel wie Gels jetzt nicht unbedingt zu häufig. Also es ist völlig klar, dass wir das nehmen im Wettkampf und dass wir es üben wollen im Training und so. Aber ich sag mal, je verarbeiteter das ist, desto weniger gut ist das sicherlich auch für den Magen-Darm-Trakt und sowas. Das bringt natürlich null positive Effekte mit sich, sondern ist halt eher dann auch schwieriger für die Darmflora als Beispiel. Demnach so über die Dauer hinweg auch nicht unbedingt gut für sowohl Gesundheit als auch Aufnahme solcher Nährstoffe etc. pp. Deswegen würde ich da immer sehr drauf achten, dass in gerade im Training sowas halt auch sehr häufig durch einfach Alltagsernährung erledigt wird. Also mein angesprochener Speisequark jetzt gerade von heute Morgen, der zum Beispiel ist ja für einen Magen-Darm-Trakt auf jeden Fall deutlich angenehmer. Erstmal enthält er noch ein paar andere vollwertige Makronährstoffe wie Proteine und Fette. Das ist schon mal ganz gut. Dann bringt er ein paar vernünftige Fettsäuren mit sich. Zudem, dann hat er auch noch, ist ja für die Darmflora auch nicht ganz schlecht und solche Geschichten. Und von daher würde ich da durchaus eher empfehlen, auf normale Lebensmittel zu setzen und es sich jetzt nicht sonderlich einfach zu machen. Also deswegen ist die Banane ja durchaus keine schlechte Idee, ne? Also einfach vielleicht eine halbe Banane in den Speisequark schneiden, dann habe ich meine 30 Gramm, ja, und dann habe ich da ein grundsolides Frühstück, habe ein bisschen was im Magen.
Also es muss nicht unbedingt langkettig sein.
Ja, diese Diskussion mit langkettig und kurzkettig, das ist ja das gleiche Spiel, ne? Also niemand hat Bock auf kurzkettige Kohlenhydrate, außer die sind jetzt gerade essentiell für eben die Wettkampfleistung als Beispiel. Aber wir müssen uns ja da auch überlegen, also wenn wir jetzt hier so eine 45-minütige Low-Carb-Einheit haben, dann brauchen wir keine kurzkettigen Kohlenhydrate, dann wollen wir genau das andere erreichen, ne? Wir wollen dafür sorgen, dass der Körper auch ohne auskommt, deswegen müssen wir dem erst gar nicht das Signal geben, dass jetzt hier super viele Kohlenhydrate gerade kommen und er sich keine Sorgen machen muss, weil dann stellt er sich nicht um. Und mit Signal geben meine ich in dem Falle, Signal geben fängt halt da an, wo dieses Gel auf die Mundschleimhäute trifft, ne? Weil da ist schon die erste Sensorik drin, die mir sagen wird, oh, dieses Mojito-Geschmack-Gel, das wird jetzt gerade irgendwie relativ viele kurzkettige Kohlenhydrate mit sich bringen. Das denkt halt die Magen- oder die Mundschleimhaut nicht unbedingt bei Speisequark mit Nüssen. So, und deswegen würde ich da auch, ja, kurzkettige Kohlenhydrate so, sag ich mal, im Alltag, wüsste ich jetzt nicht, also sehe ich nicht so eine richtige Bewandtnis für. Wenn es dann die längere Einheit wird, ist natürlich auch praktikabler und so weiter, kann man das alles machen.
Ja.
Aber auch da, sage ich ja immer wieder, muss es jetzt auch nicht in jeder Trainingseinheit das super platzkompensierte Gel sein, sondern dann kann ich auch mal ein Bananenbrot essen und dann ist es völlig fein. Mhm. Ne? Also deswegen immer ein Fan davon, einfach auf solide, ausgewogene Alltagsernährung zu setzen. Das finde ich gerade jetzt auch bei den Low-Carb-Einheiten. Es würde jetzt auch für danach gelten. Ne? In sämtlichen Trainingseinheiten steht auch immer drin, dass man danach bitte schauen soll, dass man die Glykogenspeicher ganz bewusst wieder füllt. Das heißt aber in dem Falle auch, dass man da nicht, wie gesagt, Gels essen soll. Genauso braucht es auch keinen Recovery-Shake mit Kohlenhydraten, sondern einfach ein grundsolides Frühstück und dann ist fein. So, und dann ist das total in Ordnung. Ja, ne? Okay. Und das Frühstück darf dann auch ein paar Proteine enthalten, es darf auch ein paar Fette enthalten, es sollte halt nur schwerpunktmäßig eher Kohlenhydrate enthalten, wenn ich möchte, dass ich die Speicher wieder auffülle.
Mhm. Wo liegen die Risiken, wenn man das übertreibt?
Ja, das ist eine gute Frage. Weil das eine Sache ist, die relativ schwierig zu quantifizieren ist. Also du kannst zum Beispiel die Reaktion deines Immunsystems darauf natürlich testen. Also du kannst dich fragen, wie entwickeln sich Leukozyten, Monozyten und Co. Als Antwort auf eben so eine Trainingsform. Gleichzeitig ist die Frage, wie entwickelt sich der Hormonhaushalt als sowas? Und die Hauptfrage, die sich für mich eigentlich stellt, so im Trainingsalltag, also ist gar nicht mal jetzt die akute Antwort, sondern eher so die, ja, ich sag mal, chronische Antwort. Also bekomme ich es hin, so ein Training zu absolvieren und trotzdem sicherzustellen, dass ich dauerhaft genügend Energie und Co. zur Verfügung habe? Und das ist eigentlich so die größte Herausforderung dabei. Weswegen, als Beispiel, ich es in den Trainingsplänen von Power & Pace durchaus wichtig finde, dass da jetzt keine zwei- oder dreistündigen Einheiten stehen, die so nach dem Prinzip ablaufen. Im, sag ich mal, gehobenen Amateursport oder im Profisport würde ich das aber durchaus aufschreiben wollen. Also früher war immer meine goldene Regel so, nicht über 2,5 Stunden hinaus, das finde ich so ein bisschen schwierig. oder wenn über 2 Stunden hinaus, dann auf jeden Fall mit dauerhafter Zufuhr zwischendurch. Also, dass man halt sagen kann, vor der Einheit 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate, aber dann nach, keine Ahnung, 90 Minuten beginnen, 30 Gramm Kohlenhydrate pro halbe Stunde zuzuführen, als Beispiel. Mhm. Aber wie gesagt, da gehört eine Menge zu. Da muss man, also das macht das Risiko auf jeden Fall deutlich größer, zum Beispiel eben von der mangelnden Energieverfügbarkeit. Die hat grundsätzlich immer eine Auswirkung auf den Hormonhaushalt. Und dann ist halt auch die Frage, ob die Trainingsanpassung genauso stattfindet, wie sie stattfinden soll. Oder ob ich nicht irgendwann chronisch in so eine Art katabolen Zustand laufe, in dem der Körper sich dann halt eben nicht mehr so anpasst, wie er sich eigentlich anpassen soll, weil ihm die Energieverfügbarkeit fehlt. Also die Risiken sind da vielschichtig. Am ehesten sicherlich Hormonhaushalt, Immunsystem und in puncto Energieverfügbarkeit eigentlich auch alles, was damit einhergeht. Ne? Also ich sag mal, so das Thema Knochendichte, wenn wir an Ermüdungsbrüche und Co. denken, ist so eine klassische Begleiterscheinung von, also zumindest häufig, einem vorherrschenden Energiedefizit oder einer nicht ausgeglichenen Energiebilanz. Und schlecht gemachtes Low-Carb-Training trägt sicherlich eher dazu bei, dass man da Gefahr läuft, dass das entstehen kann. Genau.
Mhm. Stichwort Hormonhaushalt und auch Knochendichte und so. Wir wissen, dass Frauen auf nüchtern Training, also sowieso jeder, aber bei Frauen besonders, dass die auf nüchtern Training, ich benutze das Wort bewusst, dass die darauf verzichten sollten, um eben den Menstruationszyklus nicht zu gefährden. Würdest du da auch ein Problem sehen bei Low-Carb-Training? Oder ist die Gefahr da minimiert?
Ich fange mal vorher an. Die Notwendigkeit ist nicht vielleicht ganz so groß gegeben wie bei Männern. Das liegt einfach daran, dass Frauen, jetzt verpacke ich es erst negativ und dann kommt der Spin, bitte nicht auflegen vorher, dass Frauen grundsätzlich weniger schnelle Muskelfasern haben als Männer, was aber, und jetzt kommt das Positive, für den Ausdauersport absolut zuträglich ist. Also Frauen haben tendenziell niedrigere Laktatbildungsraten, produzieren also weniger Laktat, verbrauchen weniger Kohlenhydrate und haben deswegen von Haus aus in der großen Grundgesamtheit einen verbesserten Fettstoffwechsel als Männer. Deswegen würde ich mir immer vorher die Frage stellen, wie groß die Notwendigkeit ist bei der Frau oder Frauen im Allgemeinen, beziehungsweise dann, wenn man es individuell betrachten würde. Jetzt gibt es auch Frauen, die leicht erhöhte Laktatbildungsraten haben. Das kommt sicherlich vor, aber die werden meistens nie so hoch sein wie Männer oder wie bei Männern. Nichtsdestotrotz kann es manchmal die Notwendigkeit geben. Und ich sag mal jetzt würde ich es auch nicht immer nur so rein physiologisch runterbrechen, sondern ich würde auch sagen, wenn das jetzt eine Mitteldistanz- oder Ironman-Vorbereitung ist, dann finde ich es durchaus auch nicht verkehrt, hin und wieder mal den Fettstoffwechsel einfach auch in Gang zu bringen. Also auch wenn jetzt die physiologische Notwendigkeit vielleicht gar nicht so da ist. Deswegen würde ich das auch bei Frauen machen, die vielleicht schon niedrige Laktatbildungsraten haben. Aber auf jeden Fall darauf achten, ne, dass man das irgendwie vernünftig macht und dass halt die Zufuhr, die Energiezufuhr, die Kohlenhydratzufuhr sowohl vorher, also jetzt alles, was jetzt nicht das Frühstück ist, als auch im Nachgang dann entsprechend gesichert ist. Und da muss man sagen, bei Frauen entsteht das Problem offensichtlicher. Also es gibt eine vermeintlich einfachere Möglichkeit, das auch irgendwie zu erkennen, eben genau wegen des Ausbleiben des Zyklus, genau wie du sagst. Aber bei Männern ist das Risiko genauso da, es würde sich nur anders ausdrücken. Ne? Also bei Männern kann der Zyklus nicht ausbleiben in der Hinsicht. Deswegen haben Frauen da, also ich weiß, das ist jetzt sicherlich eine polarisierende Aussage, vor allen Dingen, wenn sie von einem Mann kommt, aber in dem Fall ist der Zyklus halt auch echt einfach ein ganz, ganz fantastisches Signal dafür, dass mit dem Hormonhaushalt gegebenenfalls irgendwas nicht ganz in Balance ist. Da haben einfach Männer den Nachteil, dass sie halt deutlich stumpfer gebaut sind und diese Signale weniger gesendet werden. Aber das Risiko ist sicherlich bei beiden Geschlechtern da. Genau, und ja, wie gesagt, deswegen würde ich da gar nicht so den riesen Unterschied machen, wenn man das jetzt wirklich exzessiver betreiben wollen würde. Dann ist es sowieso immer eine individuelle Abwägung. Dann müsste ich mich auch bei jeder Frau fragen, wie macht die das? Hat die das überhaupt nötig? Also ist da Potenzial fürs Training drin, dass die das macht? Und wenn ja, wie sieht denn auch so der Alltag, sag ich mal, aus, den man da rundherum steuern muss und sowas halt, ne? Und dann würde ich noch also das wäre mir persönlich dann immer ganz wichtig, wenn ich die Chance habe, das individuell zu betrachten, dann würde ich den Zyklus vielleicht auch als Einflussfaktor nehmen, um sagen zu können, okay, in den Tagen, auch rund um den Zyklus, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die angenehmsten Tage sind, dann muss ich es dem Körper nicht noch schwieriger machen, indem ich dann noch dafür sorge, dass der eine partielle Unterversorgung von Kohlenhydraten hat und so weiter. Ja. Ne? Das würde ich dann ja, eher... Ja, das
wäre ganz gut.
Also ist ja wahrhaftig so. Ne? Das wäre dann irgendwie so ja ziemlich sarkastisch eigentlich, wenn ich da nochmal einen oben drauf lege. Also überhaupt irgendwie dann gut trainieren zu können und das Training, die Trainingsqualität sicherzustellen, ist sicherlich schon gut. Das Training daran anzupassen, dass vielleicht Intensitäten eher eine untergeordnete Rolle spielen, man aber trotzdem ein gewisses Volumen einbauen kann, auch fein. Wie gesagt, jetzt würde ich nicht noch hingehen und sagen, okay, mit so einem sauberen prämenstrualen Syndrom packe ich nochmal ein bisschen Low-Carb-Training obendrauf. Bin ich mir relativ sicher, mache ich mich nicht unbedingt beliebt mit. Und nee. Ja, macht natürlich auch trainingsqualitätstechnisch quasi gar keinen Sinn.
Mhm.
Genau.
Hast du, ist vielleicht sogar eine abschließende Frage schon, hast du im Profisport bei dir selbst oder auch bei den Athletinnen und Athleten eine Veränderung bemerkt, wie die an die Sache herangehen? Oder so die Meinung dazu?
Also du meinst jetzt so wie im Verlauf der Jahre oder wenn, ja. Also ich kann es vielleicht mal so sagen, was ich...
Also von unterschiedlichen Personen auch, nicht wie
sich ja. Also
entwickelt hat.
Ich bin früher immer rangegangen, als ich noch wirklich eine höhere Anzahl an Leuten betreue. Heute im Profisport mit einer Handvoll Leuten ist das sehr einfach, weil du hast oft genug Kontakt und hast viele Möglichkeiten, das gut zu erklären und so weiter.
Mhm.
Aber es war immer schon für mich persönlich die Grundbasis, dass ich sowas anwende, immer nur dann gegeben, wenn ich sagen kann, und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber der Athlet ist auch clever genug, um sich im Alltag und Co. vernünftig zu ernähren. Weil wenn das nicht sichergestellt ist, dass der einfach eine solide Alltagsernährung hat, dass der weiß, was der braucht, dass der weiß, wie eine Mahlzeit auszusehen hat und so weiter, dann mache ich das Risiko, dass das schief geht, einfach so viel größer. Deswegen habe ich das früher auch immer nur mit Leuten gemacht, oder mache ich auch heute noch, aber wie gesagt, bei jetzt der Handvoll Profisportler, da kann ich das halt begleiten, da kann ich im Zweifelsfall mir jedes Essen fotografieren lassen und zuschicken lassen, wenn ich es denn möchte, und kann noch einen Kommentar dazu abgeben, ob das jetzt eine adäquate Mahlzeit ist, ja oder nein. Da muss ich mich also nicht drauf verlassen, ob die clever genug sind, sondern da kann ich quasi täglich dafür sorgen. Aber wenn das nicht unbedingt so eng ist in der Betreuung, dann war mir das immer sehr wichtig, dass das auch mit ganz viel Lerneffekt einhergeht. Also, dass der Sportler auch wirklich versteht, warum er das machen soll, wie ein Frühstück aussehen soll oder kann, wo wie viel Gramm Kohlenhydrate drin sind und so weiter und so fort. Weil das ist dann häufig so die Gefahr, in die man läuft. Ne? Man ist als Athlet vielleicht mit der Situation überfordert, 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate essen zu sollen, weil man nicht genau weiß, was ist jetzt da eigentlich wo drin. Dann macht man es sich einfach, frühstückt einfach gar nicht, so, ja, weil es genau. Ist ja leichter. Ne?
Ja.
Also bevor ich jetzt irgendwie mir Gedanken darüber machen muss, wo 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate drin sind, dann kann ich einfach drauf verzichten.
Mhm.
Und dann ja, ist die Gefahr, also ich will jetzt nicht sofort von der Gefahr sprechen, aber dann, das kann man sicherlich auch mal so machen. Und es gibt auch Tages- oder Alltagssituationen, wo man sagt, wenn ich jetzt um 6 Uhr diese Trainingseinheit habe, dann will ich nicht um 5 Uhr frühstücken, sondern dann trinke ich vorher wegen mir noch einen Kaffee und dann war es das. Und das sind dann aber nur 5 bis 10 Gramm Kohlenhydrate in meinem Cappuccino und dann muss das jetzt ausreichen. Das ist dann auch völlig okay. Aber es sollte halt eben nicht dauerhaft so sein. Ne? Also wenn ich aufschreibe, Low-Carb-Training, 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate, der Athlet macht daraus, ich darf nicht frühstücken, weil ich weiß nicht, was ich essen soll, und macht das dann für 3 Monate und dann steht der 3 Monate später vor dir und teilt dir mit, dass entweder Zyklus oder Sexualtrieb ausgeblieben sind, also Frauen, Männer, ne, die häufigsten quasi Bilder dafür, dass wir hier von einer mangelnden Energieverfügbarkeit sprechen müssen und vielleicht von sowas wie Red S. So, und dann habe ich halt, ist halt doof. Dann habe ich halt ein großes Problem irgendwie. Und dann muss ich das Problem erst wieder lösen. Und ja, dann ist das natürlich alles deutlich zu weit geraten. Und in die Situation möchte ich einfach gar nicht kommen. Und deswegen, wie gesagt, geht das mit sehr viel Bildung auch einfach einher. So, und wenn das sichergestellt ist, also wenn ich weiß, der hat einen coolen Snack morgens, der frühstückt danach solide, der ernährt sich ausgewogen, Der hat auch alle Begleiterscheinungen, die das deutlich machen, also ein gesundes Blutbild, einen guten Körperfettanteil, ein gutes Gewicht, nicht allzu viel Gewichtsschwankungen, natürlich auch irgendwie eben nicht einen ausbleibenden Zyklus oder einen ausbleibenden Sexualtrieb als Beispiel, dann ist das prima. Dann würde ich das vielleicht auch mit der Zeit exzessiver betreiben und auch immer wieder nachfragen, ob das jetzt so funktioniert, ja oder nein.
Und würdest du sagen, dass das Bewusstsein dafür besser geworden ist in den letzten 10 bis 15 Jahren?
Okay, also 10 bis 15 würde ich sagen, ja. Aber in den letzten 5 weiß ich nicht. Also okay. Ich würde jetzt sagen, in den letzten 15 Jahren haben wir große Schritte gemacht, auch so, oder sagen wir mal so, haben zumindest die Leute, die sich irgendwo, die im Triathlon unterwegs sind, wahrscheinlich größere Schritte gemacht, als der gesamtgesellschaftliche Schritt gemacht worden ist in puncto ausgewogene und gesunde Ernährung, in puncto Know-how über Lebensmittel und Co., was sicherlich auch so, weiß ich jetzt nicht, wie groß der technische Anteil daran ist, dass man das alles auch viel einfacher erfassen und tracken kann und so weiter und so fort und dass das alles, dass solche Informationen noch viel einfacher zugänglich sind und so. Das hat sicherlich, ne, also ich glaube, morgen kann ich oder gleich kann ich ChatGPT fragen, es soll mir bitte 35 Variationen zeigen für ein Frühstück, welches 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate hat. Dann werde ich die finden. Das war vor 15 Jahren sicherlich noch anders. Dann weiß ich noch, wie ich das damals gemacht habe, indem ich Tabellen als Word-Dokument verschickt habe mit Gramm Kohlenhydrate pro quasi Lebensmittel, weil das halt einfach so einfach eine Aufstellung war, die man sich irgendwann selber zusammengeschustert hatte. Da gab es halt ChatGPT und auch Google noch nicht, oder zumindest Google noch nicht so ganz. Deswegen denke ich, dass das schon besser ist, aber wie gesagt, so in den letzten 5 Jahren würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt irgendwie wahnsinnig viel besser geworden ist, weil ich auch manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, dass so das Bewusstsein für Ernährung und Co., ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so unbedingt gestiegen ist in der breiten Masse. Also ich glaube, okay, da haben wir auf jeden Fall noch, ja, ich will nicht sagen eine Lücke, das klingt jetzt ein bisschen harsch, aber sicherlich noch Entwicklungspotenzial, würde ich jetzt einfach sagen.
Dann sind wir gespannt, wohin die Reise noch geht und ob wir mit oder ohne Muskelbiopsie rausfinden können, wie unsere Glykogenspeicher gefüllt sind.
Ja, ich hoffe, da kommen wir weiter in den nächsten Wochen. Ja. Genau.
Björn, hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Nee, das war gut. Also vielleicht so Zusammenfassung ist auch ein Stück weit eigentlich wie immer im Leben. Man kann da das Training auch ganz gut ausreizen, so in der Hinsicht, wenn man einfach irgendwie ein Bewusstsein auch für das Ganze drumherum hat, ne? Für Erholung, für die Ernährung drumherum. Es spielt dann doch auch eine richtig, richtig wichtige Rolle und vielleicht geht einfach mal jeder raus und hat als Hausaufgabe einfach mal 5 Frühstücks sich zu bauen, die 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate haben. So, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
Und ich denke, die Eingangsfrage, ob Low-Carb-Training outdated ist und ob man das nicht mehr machen sollte, die kann man mit einem klaren Nein beantworten.
Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Trend ist. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig Low-Carb-Training als Hashtag bei Instagram benutzt wird oder bei TikTok. Das kann ich jetzt so trendtechnisch nicht sagen, aber physiologisch hat es auf jeden Fall eine große Relevanz, das kann ich sagen.
Sehr gut.
Läuft. Astrein, danke dir.
Danke dir für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss. Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before.
to understand. You're a champion.